Ja, guten Morgen. Mein Hausgeist hat mir mal erzählt, nicht jeder in der Gemeinde weiß, wer ich bin. Das war für mich überraschend, aber stimmt tatsächlich. Also wer mich nicht kennt, ich heiße Robert Staub. Ich bin seit 1982 in der Gemeinde. Da haben wir fast überlegt, 40 Jahre, Wahnsinn. Also das ist schon wirklich ziemlich lang. Seit 2001 halte ich hier Predigten ab und zu mal. Ich bin kein ausgebildeter Prediger, muss ich dazu sagen. Wer also sowas erwartet, der läuft falsch. Ja, Gardinenpredigt. Was meine ich damit? Warum gerade der Begriff? Manchmal bin ich wie Obelix. Ich denke einfach das, was mir durch den Kopf geht. Und das ist mir als erstes durch den Kopf gegangen, Gardinenpredigt. Ohne dass ich vorher genau wusste, was es eigentlich ist, eine Gardinenpredigt. Ich habe da selber erstmal nachschlagen müssen und nachschauen müssen. Aber mir geht es heute eigentlich um das, was mich so im letzten Jahr bewegt hat. Und das ist eine Sache, da bin ich eigentlich auf einen Punkt gekommen, um den ich mich immer dann heute drehen will. Und das habe ich erst nach längerem Überlegen, als ich dann diesen Termin bekommen habe zum Predigen, 31.12., sagt man, hey, normalerweise machst du einen Jahresrückblick oder man macht vielleicht nochmal die Jahreslosung wie beim ersten Gottesdienst im Jahr, dass man das wiederholt, dass man einfach nochmal was drüber sagt. Das fand ich alles langweilig. Es geht heute um ein Thema, was mich bewegt hat das ganze Jahr. Aber Gardinenpredigt ist, ich habe danach geschaut, was es eigentlich ist, und ich habe eine gute Definition gefunden. Da steht, im ehelichen Zusammenhang ist davon die Rede, dass einem Mann eine Gardinenpredigt gehalten wird, einem Mann. Gemeint ist damit die Zurechtweisung des Mannes durch die gestrenge Frau in einem der Öffentlichkeit nicht zugänglichen Bereich. Die Ehebetten waren früher mit Gardinen oder mit Bettvorhängen der Sicht entzogen, und der Bereich, in dem die Frau den angetrunkenen oder verspätet heimgekehrten Mann anherrschen durfte, ohne dass dieser das Gesicht verlor. Finde ich super. Das erstmals 1743 belegte Wort Gardinenpredigt bezieht sich auch auf andere, die eine Zurechtweisung nötig haben. Eine Strafpredigt wird auch oft Gardinenpredigt genannt. Warum man so eine Predigt hält, ist eigentlich klar. Genau wie der Pfarrer in der Kirche klärt sie euch, was in Ordnung ist und was nicht und warum etwas falsch gelaufen ist. Synonym Standpauke oder Moralpredigt. Lass mal das. Kommen wir zum richtigen Thema. Es geht heute um geschwisterliche Liebe. Wieso komme ich da drauf? Weil mich so einiges in diesem Jahr bewegt hat, was bei uns in der Gemeinde abging, was los war, was positiv, was negativ war, was schmerzhaft war, was freudig war. Und es hat alles mit dem Thema zu tun. Und ich weiß nicht, ob man geschwisterliche Liebe richtig deuten kann. Ich versuche es heute mal. Die Vorgeschichte von dem, was ich jetzt vorlese, das ist ein Text aus dem Johannes 13. Die Vorgeschichte ist das erste Abendmahl. Die Jünger hocken zusammen mit Jesus im abgeschlossenen Bereich. Da ist keiner sonst dabei. Vielleicht jemand, der bedient oder so, der geht rein, geht raus, das war's schon. Also die Gemeinschaft der Jünger. Und es ist die Zeit, nachdem Judas bereits diese Gemeinschaft verlassen hat. Die sind also bloß nur zu 12. Es sind bloß noch 11 Jünger und Jesus. Und dann sagt er eben an, wo ich hingehe, könnt ihr nicht hingehen. Und dann kommt dieser Text. Da steht im Johannes 13, Vers 34. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr auch euch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und Paulus hatte die Gabe gehabt, Sachen zu erklären, Sachen auszulegen, Sachen ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Und er sagt zu diesem Text eigentlich, der erläutert den im Kolosser 3, ab Vers 12. Ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Darum soll jetzt herzliches Mitgefühl euer Leben bestimmen. Ebenso wie Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat. Denn auch Christus hat euch vergeben. Wichtiger als alles andere ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet. Und der Friede, den Jesus schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Gott hat euch dazu berufen, in Frieden miteinander zu leben. Ihr gehört ja alle zu einem Leib von Christus. Dankt Gott dafür. Das war wieder so ein Schlagwort in den Sinn gekommen. Friede, Freude, Eierkuchen. Es klingt alles so, uns geht's gut, wir haben keine Sorgen. Friede, Freude, Eierkuchen war mal ein Slogan von der Love Parade. Wer es noch kennt, war damals in Berlin. Aber das ist schon alles. Wer hat eigentlich Geschwister von euch? Könnt ihr mal die Hände heben, wer die Geschwister hat? Also fast alle. Ja, ich übrigens auch. Ich habe eine Schwester, ich weiß, was das heißt. Die ist auch noch älter als ich. Es gab eine ganz schlimme Zeit, wo sie stärker war als ich. Die hat nicht lang gedauert. Aber es gab immer Rivalitäten und Streit. Es gab auch Sachen, wo wir miteinander gelacht haben, wo wir miteinander Blödsinn gemacht haben. Ich habe sie durchs Fenster geschmissen. Sie ist deswegen vom Baum runtergefallen oder so. Lauter so Sachen, was man eben als Kinder macht. Also unsere Eltern hatten es manchmal nicht leicht. Aber es besteht immer eine Liebe, ein Band zwischen uns. Das ist gut, ich habe meine Schwester nicht verstoßen, sie hat mich nicht verstoßen, wir mögen uns und wir respektieren uns. Aber das letzte Mal gestritten und richtig dicke Luft war im September diesen Jahres. Ist noch gar nicht so lang her. Es geht hier um den Umgang in der Gemeinde. Ganz speziell um die Gemeinde, deswegen sage ich es euch. Geschwisterliche Liebe, Liebe zu haben zu einem, der mir nahe steht, der mir sympathisch ist, das ist einfach. Aber in der Gemeinde gibt es auch Leute, mit denen ich fast noch nie ein Wort gewechselt habe, deswegen kennt mich auch nicht jeder. Aber nicht aus Abneigung, sondern einfach aus den verschiedensten Gründen. Andere Ansichten, andere Lebensverhältnisse, ich weiß es nicht. Es gibt es auf jeden Fall. Geschwisterliche Liebe ist auch nicht immer unproblematisch. Denn es gehört auch zur Liebe, Kritik zu üben. Auf Fehler hinzuweisen, auf Sachen, die nicht laufen, die vielleicht falsch sind. Oder die aus meiner Sicht falsch sind, wo ich falsch gepolt bin, wo eigentlich schon richtig sind. Das ist ganz schwierig, ohne Besserwisserei und ohne Überheblichkeit. Ich verstehe unter dieser Liebe Werte wie Selbstreflexion, also überlegen, ob ich selber irgendwo falsch laufe. Achtung dem anderen gegenüber, Respekt oder auch Demut. Mich nicht überheblich über den anderen überheben. Aber nachsichtig sein mit Leuten, die andere Meinung sind als ich. Bescheidenheit zeigen, wenn ich doch genau weiß, wie die Sache läuft. Wie der Hase läuft, weiß ich. Warum soll ich mit jemandem diskutieren, wenn ich weiß, dass ich recht habe? Das führt dazu, dass abweichende Meinungen eher als Feindschaft betrachtet werden, statt als Erweiterung der eigenen Ansicht. Aber es spiegelt das heutige Lebensgefühl wider. Die eigene Meinung zählt, sonst nichts. Und wie leicht lassen wir uns in diesen Strudel reinziehen. Wir leben in dieser Welt und wir sind umgeben von diesem egoistischen Denken. Wir sind umgeben von so vielen Informationen, die auf uns einströmen. Da das Richtige vom Falschen zu unterscheiden, ist unheimlich schwierig. Gott hat uns so unterschiedlich gemacht, mit verschiedenen Schwächen und Stärken und andersrum. Jeder von uns ist ein Unikat. Jeder von uns ist völlig anders gebaut. Gott ist doch kein Diktator, der uns irgendein Schema reinpresst, wo er sagt, so will ich dich haben, genau so ist mir das Recht, so soll ein Christ sein. Viele haben so ein Denken, vor allem die, die keine Christen sind, haben so ein Denken über Christen. Und der menschliche Diktator hat immer Angst davor, dass es Menschen gibt, die vielleicht andere Ansichten haben, andere Eigenschaften, die vielleicht sogar den eigenen überlegen sind. Das ist immer Grund für Unterdrückung. Gott ist da völlig anders. Der hat uns geschaffen. Der hat uns so gemacht, wie wir sind. Mit allen unseren Stärken und Schwächen. Wo der eine seine Schwächen hat, hat der andere seine Stärken. Wir können uns unterstützen. Das ist der Sinn der Gemeinde. Wir können uns auch gegenseitig fertig machen. Das ist aber nicht Sinn davon. Und genau deswegen sagt er hier eine Regel, ein Gebot. Liebt einander. Was ist ein Gebot? Wenn Gott dir was gebietet. Ich kann hier kein Konjunktiv erkennen. Es ist nicht so, dass ich sage, ja, wenn du mal dazukommst oder vielleicht mal überlegst, dass es vielleicht möglich wäre, dass es machen könntest, dann könnte man mal drüber überlegen, ob man dann vielleicht... Nee, das ist es nicht. Er gibt uns ein Gebot, er macht uns keinen Vorschlag. Und unter diesen zwei Worten, liebt einander, steckt viel mehr drin. Da steckt drin Respekt. Respekt vor dem anderen. Ganz wurscht, was ich für eine Meinung habe. Achtung. Ehrerbietung. Auch Demut vor dem anderen. Dass ich mit meiner Meinung nicht überheblich rüberkomme. Es ist manchmal so richtig, ich denke mal, das, wie gut, dass Gott nicht so mit uns umgeht, wie wir stellenweise mit unseren Mitchristen umgehen. Der ist um Welten gnädiger mit unseren Eigenschaften und Eigenheiten als wir. Wir können ziemlich erbarmungslos sein. Da will ich meinem Hauskreis mal wieder dementsprechend ins Feld führen. Der muss immer daran glauben, wenn ich ein Beispiel brauche. Wir kennen uns schon lang. Stellenweise sehr lang. Und es gibt immer wieder Sachen, die uns einfach am anderen stören, wo wir ganz genau wissen, dass der so ist. Wir wissen, wo der Trigger steckt, wo man anderen auf die Palme bringt. Aber auch weil wir so unterschiedlich sind, können wir uns gegenseitig wieder einordnen. Können wir da auf das kommen, was uns zusammenführt, was uns eint. Welche Freiheiten haben wir? Gott will uns doch nicht einsperren in der Gefängnis, wo er sagt, ich will dich so haben und nicht anders und du musst genauso sein wie der neben dir. Der hat dich doch geschaffen, ganz eigen. Wenn ich überlege, ich habe gerade gesagt, ich bin über 40 Jahre hier dabei, wie war das damals, wo ich reinkommen bin? Da hat es einen Gottesdienst gegeben, der war zwar auch mit Liedern, so wie hier, mit Predigt, so wie hier, mit Austausch, mit Infos, alles eigentlich gleich. Nur gepredigt hat erstens mal 5 Punkte. Ein Mann, passt. Ein ausgebildeter Theologe, passt nicht. Er war immer im Anzug und Krawatte, passt auch nicht. Er hat immer einen schwarzen Aktenkoffer dabei gehabt. Passt auch nicht. Und die Predigt war immer mit drei Punkten. Eins, zwei, drei. Jede. Passt auch nicht. Ich habe mir überlegt, ob ich denn mit drei Punkten anfange. Aber ich wollte es dann nicht auf die Spitze treiben. Das war okay. In einer gewissen Zeit war das gut. Es ist auch gut, wie es jetzt ist. Dass wir die Freiheit haben, unseren Glauben auszuleben. Den hatten wir auch schon früher, aber wir haben es oft uns nicht getraut. Aus welchen Gründen auch? Aus Angst vor den anderen in der Gemeinde? Ich muss doch vor niemandem von euch Angst haben. Keiner muss vor uns Angst haben. Aber wie oft mache ich das? Wie schaut mich der andere sonst an? Ich kann doch nicht im Gottesdienst bei den Liedern so dastehen. Das geht ja überhaupt nicht. Und wenn ich dann höre, dass sie dann die Gemeinde deswegen verlassen und zu einer anderen Gemeinde gehen, wo sie sich frei fühlen, so stehen zu können, wo ich dann sage, das kann nicht wahr sein. Vor was hast du Angst? Die Blockade liegt bei dir. Oder liegt sie bei unserer Gemeinde? Wir sind pietistisch geprägt. Pietisten waren früher dem im Stecken im Arsch. Dann sind die ganzen Charismatiker gekommen und haben dementsprechend aufgemischt. Das war genau das andere Extrem. Heiß und kalt. Es geht doch um das gleiche Ziel. Und da sagt Paulus, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Wenn jemand euch Unrecht getan hat, denkt auch Christus hat euch vergeben. Ich finde es ja ganz interessant, dass er sagt, ertragt einander. Wenn ich jemanden ertrage, habe ich meine Probleme mit ihm. Könnte ich meinen. Vergebt euch gegenseitig. Seid nicht stur. Geht aufeinander zu. Kommt zu einem gemeinsamen Nenner. Paulus schreibt da nicht, kehrt alles fein säuberlich unter den Teppich, wenn was bei euch schief läuft. Er kennt Konflikt und weiß, dass es zum Streit kommen kann, dass in verschiedensten Themen die verschiedensten Menschen unterschiedliche Meinungen haben, dass es auch unter den Christen unterschiedliche Meinungen gibt in den verschiedensten Lebenslagen. Auch er und Petrus haben sich zum Beispiel in der Gemeinde gewaltig gezofft. Und das will ich euch vorlesen, das ist eine irre Geschichte. Mir war das gar nicht bewusst so. Die ist mir erst da, erst wieder so kommen. Man überliest es so leicht. Galater 2. Im Galaterbrief, ab Vers 11, da spricht er in der Ich-Form. Also er schreibt es ja als Brief an die anderen, er schreibt von sich als Ich. Als aber Petrus später nach Antiochia kam, musste ich ihm vor allen widersprechen, denn er hatte sich eindeutig falsch verhalten. Also vor allen heißt vor der ganzen Gemeinde, nicht irgendwo im stillen Kämmerchen. Zunächst hatte er ohne Bedenken mit den Christen, die keine Juden waren, an den gemeinsamen Mahlzeiten teilgenommen. Als aber einige jüdische Christen aus dem Kreis um Jakobus dazu kamen, zog er sich zurück und wollte nicht mehr wie bisher mit allen zusammen essen. Er fürchtete nämlich die Vorwürfe der jüdischen Christen. Auch die anderen Juden in der Gemeinde handelten daraufhin gegen ihre Überzeugung. Und schließlich verleiteten sie sogar Barnabas dazu, den gemeinsamen Mahlzeiten fernzubleiben. Barnabas war einer der Gemeindeleiter, einer der angesehensten Gemeindeleute. Als ich merkte, dass sie nicht ehrlich waren und von der Wahrheit der rettenden Botschaft abwichen, stellte ich Petrus vor der ganzen Gemeinde zur Rede. Obwohl du als Jude geboren wurdest, lebst du nicht mehr streng nach den jüdischen Vorschriften, weil du Christ geworden bist. Weshalb verlangst du dann von den Christen, die aus den nichtjüdischen Völkern stammen, dass sie sich an die jüdischen Regeln und Gesetze halten sollten? Später im Vers 21 kommt dann zum Wesentlichen. Könnten wir nämlich durch das Befolgen des Gesetzes von Gott angenommen werden, dann hätte Christus nicht zu sterben brauchen. Es geht ums Mittagessen. Es geht darum, dass die Vorschriften der Juden waren, man setzt sich nicht mit Nichtjuden, also mit Nichtgläubigen, an einen Tisch. Und das hat er auch als Christ so verinhaltlicht gehabt, dass er sich danach gehalten hat. Und hat eigentlich die anderen ausgeschlossen, die Nicht-Juden, Nicht-Juden. Und das hat Paulus als so wichtig empfunden, dass es in den Briefen einschreibt. Das ist in dem umgegangen. Das war kein normaler Streit, wo ich sage, das Farbe von dem Hemd gefällt mir nicht. Das hat ihn wirklich bewegt. Es ging damals um Petrus, sein Beispiel, um sein Verhalten. Als Vorbild, der war Gefolgsmann von Jesus Christus. Das war einer, auf den man aufgeschaut hat. Das war einer der Vorbilder der Gemeinde. Und der hat sich so benommen. Deswegen steht drin, deswegen haben sich andere auch so benommen. Auch die anderen Juden in der Gemeinde handeln daraufhin gegen ihre Überzeugung. Weil er es vorgemacht hat, haben das andere nachgemacht. Falsches Vorbildverhalten von Petrus trennt Gemeinde und zerstört Gemeinde. Es geht hier nicht darum, etwas unter den Tisch zu kehren und so zu tun, als ob, wie Paulus hier sagt, Unehrlichkeit kein Problem sei. Es muss angesprochen werden. Falsches Tun muss diskutiert werden. Wenn wir das nicht tun, dann ist dem Feind der Gemeinde Tür und Tor geöffnet. Dann wird die Gemeinde zerstört. Unweigerlich. Aber jetzt kommt zum Tragen, was Jesus uns als Gebot gibt. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch untereinander lieben. Das ist der Unterschied. Nicht der Konflikt ist das Problem, sondern wie wir miteinander, untereinander damit umgehen. Die menschliche Unversöhnlichkeit und Unbarmherzigkeit und die menschliche Sturheit ist das Problem, nicht der Konflikt. Es kostet was. Es kostet Einsatz. Es kostet Überwindung. Es kostet Gespräch. Es kostet Überzeugung. Und es kostet Kritikfähigkeit. Ganz wichtig. Es ist eine Auseinandersetzung. Auseinandersetzungen sind nicht schlecht, sind positiv, denn damit kann sich was ändern. Deswegen kann man sich dementsprechend wieder auf den richtigen Weg begeben. Es wäre doch viel einfacher gewesen, nichts zu sagen, das laufen zu lassen. Aber dann geht Gemeinde kaputt, wenn ich es einfach laufen lasse. Und da kommt das zum Einsatz, was Paulus in seinem Text als Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld beschreibt. Er sagt hier nichts von Wegschauen, Ignorieren oder Verharmlosen. Das ist nicht gerade mehr Kernkompetenz. Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Und keiner von uns kann das wahrscheinlich von sich behaupten. Aber das ist das, was auch Gott von uns verlangt. Wenn er sagt, liebet einander. Das ist nicht einfach. Es kostet was. Und genau diese Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld, aber auch ein offenes Wort, das wünsche ich mir für unsere Gemeinde im nächsten Jahr. Von klein bis groß, ich mache da keine Unterschiede, vom Alter her, ob der Großvater ist oder Kleinkind. Wir sind alle, wie sagt Paulus so nett, ein Leib. Wir gehören zusammen. Es gibt da keine Unterschiede. In unserer Gemeinde haben wir einen so großen Schatz, den wir nicht kleinreden oder kaputt machen lassen sollen. Wir haben so viele Möglichkeiten, uns einzusetzen und mitzumachen. Nutzen wir sie. Ich möchte schließen mit dem letzten Vers vom Kolosser. Und der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Gott hat euch dazu berufen, in Frieden miteinander zu leben. Ihr gehört ja alle zu einem Leib von Christus. Dankt Gott dafür. Das wollen wir machen. Lasst uns beten. Herr, ich danke dir, dass du uns so unterschiedlich gemacht hast. dass du so viele Möglichkeiten auch in unsere Gemeinde gestellt hast. Dass du uns so viele Gaben gegeben hast. Jeden von uns hast du begabt. Hab Dank dafür. Ich danke dir, dass wir so ganz verschieden sind. Und du weißt, dass es da auch unweigerlich wieder mal zu Konflikten kommt. Lass uns das beherzigen, was du für uns als Gebot aufgestellt hast. Liebt einander. Dass wir das als erstes sehen, bevor wir ins Eingemachte gehen. Ich danke dir dafür, dass du bei uns bist, dass du uns nicht im Stich lässt, auch in solchen Situationen. Ich danke dir, dass du dich zu unserer Gemeinde stellst. Amen.